hat's ein wenig erwischt. Und aber ich denke, man kann es trotzdem hören. Manche finden die Stimme vielleicht sogar besser als die normale Stimme. Man weiß es nicht. Wir gehen weiter mit unserer Reihe durch den Römerbrief. Wir hatten letztes Mal einen sehr niederschmetternden, deprimierenden Text, den man sehr schwer nur aufnehmen kann, wenn man ihn nicht im Zusammenhang versteht. Und wir können leider noch nicht so ganz ins Licht kommen, sondern müssen uns noch etwas weiter mit der Dunkelheit beschäftigen, damit wir dann auch den Kontrast verstehen. Ich war gestern auf einem Foto-Fortbildungsworkshop, wie man also gut Fotos macht, und da war es ganz spannend zu sehen, welche Kontrastverhältnisse man machen kann. Also es ist ja jetzt auch hier ein schöner Kontrast, zum Beispiel fällt da so Licht rein von draußen, ne? Und man sieht das richtig, weil eben der Schatten daneben ist. Also im Moment ist die Sonne so toll, und manchmal kann man das auch auf tollen Bildern festhalten, und es funktioniert nicht, wenn es den Schatten nicht gibt, und es funktioniert nicht, wenn es das Dunkle nicht gibt. Und deswegen verstehen wir auch Jesus und verstehen wir auch die Erneuerung, die er uns persönlich bringt und die er der Welt bringt, verstehen wir nicht, wenn wir nicht auch die Dunkelheit erkennen und wenn wir nicht auch die Dunkelheit sehen. Aber soll das jetzt uns noch mehr niederdrücken oder so, als wir es vielleicht sowieso schon sind? Oder wohin bewegt sich das alles? Das Ziel von diesen ersten drei Kapiteln vom Römerbrief ist eigentlich, dass wir das Gefühl für uns entwickeln, willkommen im Club. Wir sind nicht die Einzigen, die mit inneren Verbogenheiten zu tun haben, die mit Schuld, mit Sünde zu tun haben, sondern wir sind in einem weltweiten Club willkommen. Willkommen im Club der Sünder. Das, wo uns Gott aber dann hinbringen will, ist nicht, ja, jetzt ist es so, jetzt sind wir alle, haben alle einen Schaden, ja, sondern wo Gott uns hinbringen möchte, ist zu Jesus zu kommen und zu sagen, da gibt es einen und der kann diesen Schaden in dir heilen und der will diesen Schaden heilen und nicht nur in dir persönlich, sondern der will in der Welt den Schaden heilen. Das, was kaputt ist, das will er heilen. Es gibt einen Heiler, einen Erneuerer, und die Antwort darauf kann von uns nur sein, zu dem will ich gehören. Oder danke, dass ich zu Ihnen gehöre. Das kann nur die Antwort von uns sein. Also es bewegt sich alles durch eine dunkle Gasse, aber wir sehen, da wo es hinführt, ist Licht. Das ist hell und da ist Heilung. Jetzt aber müssen wir nochmal zurückkommen zu der Liste, die Paulus angefangen hat. Letztes Mal haben wir das ja gesehen. Da gibt es eine Liste von sehr unschönen Taten, Haltungen, die in der Menschheit anzutreffen sind und die auch zum Teil in unserem Leben wiederzufinden sind. Da ist die Rede von Undankbarkeit gegenüber dem Leben, gegenüber anderen Menschen, gegenüber Gott. Da ist die Rede von Unglaube, von Götzendienst, von Neid, von Eifersucht, von Ausbeutung von anderen für die eigenen Zwecke. Da ist die Rede von Falschheit und Lüge statt Wahrheit. Da ist die Rede von Ausnutzung, Bevormundung von Menschen und Anwendung von Gewalt. Da ist die Rede von Unrecht, Bosheit, Gier und Gemeinheit in Beziehungen jeglicher Art, auch in sexuellen Beziehungen, die angesprochen sind in Kapitel 1. Da ist die Rede von Unbelehrbarkeit, von Gewissenlosigkeit, von Gefühllosigkeit und von Unbarmherzigkeit. Da ist die Rede zum Schluss von Arroganz und Großkotzigkeit. So dass Paulus dann in Kapitel 1, Vers 29 sagt, ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Und dann steht man da und dann sitzt der Leser oder der Hörer da und sagt, uff, das geht aber wirklich nicht. Das sind aber wirklich schlimme Dinge, die Paulus da aufzählt. Vielleicht steht sogar jemand da und sagt, Applaus, endlich spricht's mal jemand aus, endlich sagt's mal jemand, was falsch ist mit der Welt. So geht's ja wirklich nicht. Diese Heiden, diese Mensch, diese ganze Ignoranz, und die wollen alle von Gott nichts wissen, die interessieren sich nicht für Jesus, die wollen nichts von den Guten, sondern die sind einfach nur verdorben und verkommen, und ich habe auch das Gefühl, Keiner hört mehr auf den anderen. Es wird immer schlimmer. Und bevor das passiert, bevor die auch gut geprägten und, sag ich jetzt mal, sehr gut lebenden Briefempfänger das sagen, dann schreibt Paulus Vers 1 von Kapitel 2. Da kommen wir jetzt nochmal wieder hin. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Ah, jetzt hatte ich mich doch so gefreut, dass endlich mal jemand die ganzen Missstände der Erde aufzählt. Und dann auf einmal, ups, Moment, o Mensch, der du richtest, jetzt bin ich gemeint. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Vielleicht nicht genau dasselbe. Es kann ja sein, dass jemand sich aufregt über die Verkommenheit der Jugend oder Verkommenheit der Gesellschaft oder über die Gewalt oder über die Einbrüche, die es hier gibt oder über die, dass Leute lügen und sich betrügen und so weiter. Kann ja sein, dass jemand sich darüber aufregt, aber nicht selber betrügt und nicht selber lügt und nicht selber gewalttätig ist. Dafür aber was anderes aus der Liste. Deswegen hat Paulus ja diese Liste aufgezählt, weil da steht so viel drin und er zeigt auch nur ein Beispiel auf. Es sind alles nur Beispiele. Sodass ganz klar ist, ich komme da einfach nicht raus, weil ich dasselbe tue, worüber ich mich aufrege. Wir wissen aber, wer so handelt, über den spricht Gott das Urteil und dieses Urteil entspricht der Wahrheit. Also wir werden hineingeboren in diese Dilemma, in diese Verirrungen und Verwicklungen der Welt, für die wir teilweise nichts können, aber für die wir auch einen Beitrag leisten. Mit unserem eigenen unrechten Verhalten und mit unseren eigenen Fehlhaltungen und Verkrümmungen. Wenn wir das so sehen und wenn wir das so lesen, dann bekomme ich ein Kloß im Hals und denke, oh Mann, Paulus, was willst du denn hier sagen? Und er antwortet ganz einfach, du da, der du andere bewertest, bist auch schuldig. In dir ist auch etwas kaputt. Alle stehen daher unter dem Urteil Gottes. Es sei denn, Gott tut etwas einschneidend Heilendes und Befreiendes in dir. Aber es kann nicht sein, dass die Antwort auf die Liste von Verfehlungen ist, dass wir mit unserem knochigen Finger auf Leute zeigen und sagen, das geht so nicht. Wir greifen was raus aus der Liste und sagen, das ist unverschämt. So geht das nicht. Weil indem wir so reden und indem wir so durch die Gegend gehen, verurteilen wir uns selber. Und ich meine, man merkt es ja auch. Ich habe das schon öfter mal manchmal so gedacht, aber indem ich das denke, bin ich auch schon wieder selbstgerecht. Aber ich sage euch mal, was ich Selbstgerechtes denke. Ich denke, dass die Menschen, die die größten Moralprediger sind und sagen, so musst du leben, so bist du gehorsam, so stehst du im Willen Gottes und so darfst du nicht leben und so ist es falsch. Ich denke, dass häufig diejenigen, die sehr laut und sehr stark für das Richtige sprechen, dass die ein eigenes Problem haben. In der Psychologie nennt man das Projektion. Ich projiziere mein eigenes Fehlverhalten auf den anderen. Er wird damit für mich zum Sündenbock und ich kann mich über ihn erheben, anstatt mir und meinen Schwächen, an meinen eigenen Schwächen, sensibel zu werden dafür. Ja, sage ich, aber ich bin doch anders. Ich habe das doch begriffen. Gott, ne? Du weißt doch, dass ich anders bin. Wir durchblicken das doch beide, oder? Aber der Text sagt, es kommt nicht auf den Durchblick an, es kommt auf das an, was du tust. Vers 3. Du, o Mensch, du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst. Rechnest du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgehen zu können? Nochmal, du, o Mensch. Also, wer ist denn o Mensch? Also, o Mensch ist, also, ja, die oder die oder die oder die. Nein, o Mensch ist Weltbewohner. Du, o Weltbewohner, du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst. Das Problem der Projektion. Und wenn wir das hören, dann stehe ich auch in der Gefahr und wir in der Gefahr, bei den Worten an andere zu denken, den Kollegen, die Nachbarin, den Freund. Aber es geht weiter. Ich bringe mal zu Vers 21, wenn es klappt. Warum? Nee. Brauchen wir eben Vers 21. Es klappt hier nicht. Ja, oder? Jetzt hat es doch geklappt. Aha. Wieso belehrst du andere, aber dich selbst belehrst du nicht? Wieso verkündest du nicht zu stehlen und stiehlst selbst? Wieso forderst du nicht, die Ehe zu brechen und du brichst sie selbst? Wieso verachtest du die Götzendiener und bereicherst dich trotzdem an ihnen? Du bist stolz auf das Gesetz, aber du verstößt dagegen und raubst damit Gott die Ehre. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Euretwegen wird unter den Heiden der Name Gottes in den Schmutz gezogen. Hier sind die selbstgerechten religiösen Menschen mit angesprochen. Die, ja, die gut sind, die Gutes tun. Die bemüht darum sind, richtig zu leben. Die bemüht darum sind, Gottes Willen zu tun. Hier sind die angesprochen, in dem Fall aus der jüdischen Tradition, die stolz sind auf ihre Tradition, die darauf achten, Gottes Gesetz zu wahren und zu sagen, das Gesetz, das ist das ein Schatz für uns, ein Schatz in meinem Leben. Aber in Wirklichkeit ist dieses Gesetz ein Spiegel für uns alle. Das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes, der Wille Gottes ist nicht eine Waffe, mit der wir andere bedrängen können und sollen, sondern es ist ein Spiegel unserer eigenen Überlegenheitsgefühle, unserer eigenen Tendenzen der Bevormundung anderen gegenüber oder unserer eigenen Gewalttätigkeiten mit Worten oder Taten zu erkennen und sensibel dafür zu werden. Ich habe mal eine sehr schöne Übung in einem Seminar gehört, auf dem ich letztes Jahr war. Da ging es um das Thema Feindesliebe. Und da war die Frage, 3 Tage ging das Seminar, wie liebt man eigentlich seine Feinde? Wie macht man das eigentlich? Und das Schöne daran ist, so wird man sensibel für die Projektion der eigenen Verfehlung auf andere, wenn man das macht. Und zwar, such dir mal deinen Lieblingsfeind aus, den du hast, falls du einen hast. Ja, wenn dir keiner einfällt, musst du nochmal nachdenken. Und dann machst du eine Liste über alle Dinge, die dich beim anderen ärgern. Habe ich schon ausprobiert. Alle Dinge, die dich ärgern beim anderen. Und dann hast du die Liste vor dir im Kopf oder wirklich auf dem Blatt. Und dann kreuzst du alle Dinge an, die du bei dir selber findest. Okay? So entsteht Verstehen, Begegnung, Öffnung und Brücken bauen. Das Problem der Projektion. Willkommen im Club, wir kommen da nicht raus. Oder missachtest du die Freundlichkeit Gottes, Nachsicht und Geduld? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Vers 4. Glaubst du wirklich, das funktioniert, herumzurennen und mit dem Finger auf andere zu zeigen, zu beschuldigen, zu verurteilen oder kritisch zu beleuchten, mit so einem kritischen Blick die Menschheit zu betrachten oder auch deine engsten Bezugspersonen? Oder die Welt, wofür manche Christen sehr anfällig sind, die Welt sehr kritisch zu betrachten. Glaubst du wirklich, das funktioniert? Und glaubst du, wenn du so kritisch bist, anderen gegenüber, der Welt gegenüber, und das auch sagst und das auch äußerst, glaubst du wirklich, dass das irgendeinen Menschen zur Umkehr bewegt? Glaubst du, dass das irgendwas verändert, irgendwas positiver wird in der Welt oder bei einem anderen Menschen? Nein, sagt Gottes Geist hier durch Paulus. Verstehst du das nicht, dass Gottes Güte, Gottes unverdiente Freundlichkeit die Menschen zur Umkehr bewegt? Güte bewegt zur Umkehr, nicht Gericht. Überleg doch mal selber, hat deine Kritik, deine Vorhaltung, deine Vorurteile, deine Vorwürfe anderen gegenüber, hat das jemals funktioniert? Hat das jemals irgendetwas zum Besseren verändert? Nein, sagt Paulus, es funktioniert nicht. Kein bisschen. Es sind ganz praktische Taten der Freundlichkeit und der Güte, die Menschen anziehen. Es ist die Sanftmut, die Vergebung, die Gnade Gottes, die Menschen anzieht. Nicht mit dem Finger herumzuzeigen. Und das ist natürlich klar. Jetzt läuft keiner mit so Zeigefinger umher und sagt, hey, so und so, ne? Du lebst so, das geht so nicht. Das geht ja viel subtiler, das geht ja viel unterschwelliger. Das können auch so pauschal Aussagen sein. so Stammtischparolen, wie schlecht ist doch die Welt geworden. Überall Gewalt, Kriege, Einbrüche, kein Respekt mehr hat die Jugend. Die Schüler heutzutage, die respektieren ihre Lehrer gar nicht mehr. Ja, als ob es heute anders wäre als früher. Das kommt alles davon, dass der Mensch heute nichts mehr von Gott wissen will. Dass er sich nicht mehr für Gott interessiert und seine Gebote. Und schon merken wir, wie wir selber drin sind in der ganzen Beurteilungs- und Fingerzeigspirale. Das ist ein Rundumschlag. Und das ist so pauschal und das sind solche Vorurteile und vorschnelle, fixe Antworten, die tief sitzen und wofür gerade treue Christen auch anfällig sind. Und der Heilige Geist möchte durch diese Worte uns sensibel machen für diese Verstrickungen und für diese Projektionen und Pauschalurteile. Vers 5 wird Paulus nochmal deutlicher. Du bist starrsinnig und im tiefsten Herzen nicht bereit, deine Einstellung zu ändern. Und so ziehst du dir selbst mehr und mehr Gottes Zorn zu, bis zum Tag des Zorns, dem Tag, an dem Gott sich als gerechter Richter offenbart. Stopp, Moment mal eben. Du bist starrsinnig, wer ist dieses Du denn? Also wenn ich das lese, an wen denke ich denn da? Also wenn ich höre, du, dann denke ich an dich und an dich und an dich. Nein. Wenn ich höre du, denke ich an mich. Der Text redet von mir. O Mensch, o Person, o Bewohner des Planeten Erde, Gott wird jeden belohnen oder bestrafen, wie es seinen Taten entspricht. Und nicht nur die Einzelnen von uns, sondern auch die ganze Gesellschaft, die ganze Gemeinschaft, in der wir sind. Jetzt hört sich das sehr streng an und sehr gesetzlich und so ist es auch. Aber wenn wir nach dem Gesetz leben wollen, dann müssen wir es auch ganz erfüllen, auch von unseren ganzen Motiven her, auch von der Liebe zu Gott her, von der Liebe zum Mitmenschen her. Dann müssen wir es in unserem Inneren komplett erfüllen. Aber jedem, der Gutes tut, schenkt Gott Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Das gilt ebenso an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen. Denn Gott ist ein unparteiischer Richter. Also möglichst viel Gutes tun, oder wie? Alle, die das Gesetz übertreten haben, ohne es zu kennen, werden auch ohne das Gesetz zugrunde gehen. Und alle, die das Gesetz übertreten haben, obwohl sie es kennen, werden mit Hilfe des Gesetzes verurteilt werden. Damit sind die jüdischen Gläubigen gemeint und vorher waren die nicht-jüdischen, die heidnischen Christen gemeint. Denn es genügt nicht, das Gesetz zu hören, um vor Gott als gerecht zu bestehen. Nur wer das Gesetz auch befolgt, wird als gerecht gelten. Wer also aus dieser ganzen Spirale, aus dieser ganzen Liste rausgenommen ist, der kann vor Gott als gerecht bestehen. Das heißt, der ist Gott recht. Heißt das, dass wir durch das Gesetz tun gerechtfertigt werden? Ja, heißt es. Es gibt nur einen kleinen Haken an diesem Gesetzesspiel, an diesem Spiel unseres eigenen Gutseins oder Gutseinwollens. Kleine Vorspulung auf Kapitel 3. Denn die ganze Welt steht vor Gott in der Verantwortung. Schließlich verhält es sich doch so. Kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Vielmehr erkennen wir erst durch das Gesetz, was Sünde ist. Kein Mensch gilt vor Gott als gerecht. Vielmehr erkennen wir erst durch das Gesetz, was Sünde ist. Also wenn wir dieses Spiel spielen wollen und wirklich gut sein wollen und wirklich das Richtige tun wollen, dann müssen wir uns durch und durch vollkommen gut sein. Dann wären wir Gott recht. Da es aber überhaupt keinen einzigen solchen Menschen gibt, außer einen Jesus, sind wir alle mit gemeint und sind wir alle mit betroffen. Ganz zum Schluss wird jeder vor Gott stehen. Und es wird auf jeden Fall ein gerechtes Urteil gesprochen. Und da ist die Schlüsselfrage an uns heute Morgen, kann ich das sagen? Ja, ich gehöre zu Jesus, denn das ist die Erneuerung, die wir brauchen. Wir brauchen eine Erneuerung. Wir brauchen einen Erneuerer. Dahin will uns das Gesetz bringen, dahin will Paulus uns bringen, dahin will uns diese Liste bringen. Diese Liste der Schadhaftigkeiten in unserem Leben und in der Welt. Dass wir einen Heiler brauchen, dass wir eine Heilung brauchen, dass die Welt, dass die Schöpfung eine Heilung braucht. Und jetzt kommen wir zum Kontrast, jetzt kommen wir zum Licht. Oder auch nicht. Doch, da war ich doch eben. Oh, Entschuldigung, kannst du nochmal anmachen eben, die PowerPoint? Ich habe gerade aus Versehen ausgemacht. Ja, mal eben. Die letzte Folie. Genau. Ich dachte, das wäre auf einer neuen Folie. Okay, also die Schlüsselverse sind Vers 21 und 22 jetzt hier, wo das Licht kommt. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Unabhängig vom Gesetz. Das ist doch toll, oder? Das bezeugen Gesetz und Propheten. Das Gesetz selber hat es schon bezeugt im Alten Testament. Da kommt ein Erneuerer. Da kommt eine Erneuerung auf euch zu. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Darum ist es so wichtig zu sagen, ja, und zu wissen, ich gehöre zu Jesus. Das erste ist willkommen im Club. Ich glaube, das haben wir deutlich genug. Aber ich meine, Paulus macht es so deutlich und Paulus macht es so sezierend, detailliert, dass wirklich keiner dastehen kann und sagen kann, naja, aber ich bin ja besser als der andere. Das nützt dir nichts. Oder dass du dastehst und sagst, ja, ich bin auch gehorsam. Ja, das kann gerade dein größtes Problem sein, dass du gehorsam bist. Kann dein größtes Problem sein, weil es dich nämlich von Jesus wieder wegbringt. Weil du gar nicht merkst, wie bedürftig du bist. Und wie dringend du Erneuerung brauchst. Und solange wir denken, wir sind gut, wir machen das ganz gut, ja, dann haben wir schon wieder ein Problem. Verstehst du? Also, Paulus macht das so geschickt. Und auch das Problem der Projektion, meine eigenen Unmoral, meine eigenen Verfehlungen, die in mir sind, darüber ärgere ich mich am meisten beim anderen und merke es gar nicht. Das heißt also, Gottes Geist macht uns sensibel für diese Zusammenhänge in einer Gemeinschaft, in unserem Umgang miteinander. Deswegen verwendet Paulus 2 Kapitel darauf, um uns das vor Augen zu führen und um uns zu Christus zu bringen. Zu sagen, ja, ich brauche Erneuerung. Ich brauche einen Erneuerer und ich gehöre zu Jesus. Und wenn du das nicht klar hast, für dich in deinem Leben zu sagen, ja, ich gehöre zu Jesus und danke dafür, ey, Wahnsinn, danke Vater, dass du mir Jesus geschenkt hast, dann mach das heute klar. Dann sag das gleich im Gebet, ja, ich fühle mich dahin gezogen, ich fühle mich dahin gebracht. Ja, ich rede nicht davon, dass du dahin manipuliert wirst. Ich rede nicht davon, dass du dahin irgendwie gedrängt wirst, aber du wirst gezogen durch Liebe. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Das ist für diejenigen, die nicht klar sind, sich im Bewusstsein zu sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Ey, danke. Und sag das heute. Ich schließe mich dir an, Jesus. Für diejenigen, die meinen, vielleicht doch Gott nicht ganz recht zu sein, die aber zu Jesus gehören, möchte ich auch noch zum Schluss ein Wort sagen. Es gibt manche Christen, die laufen rum und die haben wirklich Christus aufgenommen. Die haben gesagt, ja, Christus, dir gehört mein Leben. Und ich danke dir dafür, dass du für mich Mensch geworden bist, am Kreuz gestorben bist und dass ich Gott recht bin durch dich. Und dann läuft man rum und dann denkt man, naja, also wenn ich mein Leben so angucke und wenn ich die letzte Woche so angucke und ich so angucke, ja, was ich auch so verbockt habe, dann glaube ich, ich bin so bei 63% Gott recht. Also 100% schaffe ich nicht. Ne? Das fängt schon damit an, manche sind nicht regelmäßig im Gottesdienst, ich bin nicht regelmäßig da, ich habe meine Gebetszeiten nicht treu eingehalten, ich bin auch nicht so feurig im Glauben. Ich bin nicht so begeistert. Außerdem war ich auch ziemlich unfreundlich jemand anderen gegenüber, einem Kollegen oder Nachbarn. Ach ja, ich habe auch übrigens schon sehr lange nicht mehr mit irgendjemandem über Jesus geredet. Ich habe auch irgendwie in letzter Zeit nicht die Welt verbessert. Ist mir jetzt auch nicht so bewusst, dass ich da irgendwas zu beigetragen habe, dass die Welt besser und gerechter und fairer wird. Und für Mülltrennung, da habe ich jetzt auch mal einen falschen Müll genommen. Also die ökologische Komponente habe ich auch nicht so beachtet. Also ich glaube nicht, dass ich bei 100% bin. Ich bin bei 65%. 63%. Ja, merkst du, was passiert? Es laufen Christen herum und wir vergleichen. Wir messen. Ja, wie stehe ich denn auf der Skala? Wir reden über dies oder jenes und stellen fest, wir sind auf der Skala runtergerutscht. Wir waren vielleicht mal bei 100%, sind runtergerutscht. Das Problem bei Gott ist, entweder ganz oder gar nichts. Entweder ganz vollkommen gerecht, vollkommen in Ordnung oder gar nicht. Und das ist die Gnade, die uns vollkommen gerecht macht. Nach welcher Skala leben wir? Durch welche Augen gucken wir? Welche Zahl schwebt dir vor Augen? Ganz oder gar nicht, was anderes gibt es nicht, 100 oder 0. Und das Schöne ist und das Leuchtende am Evangelium und an der radikalen Gnade und Annahme Gottes ist, Gott hat uns die 100 geschenkt. Das ist doch gut, oder? Die 100% geschenkt und wir können da auf der Skala nicht abrutschen. Die 100% bleiben für alle Zeiten. Und zwar nicht wegen mir und nicht wegen dir, sondern wegen Christus. Das ist doch cool, oder? Durch den Glauben, durch den Vertrauen, durch das einfache Vertrauen auf Christus gilt das mir. Das ist ein freies Geschenk. Darum ist es so wichtig, dass wir Christus haben und ihn empfangen und uns darüber freuen. 100%ig Gerechtigkeit. Was willst du damit tun, mit diesen 100%? Was machst du damit in dieser Woche? Was machen wir damit heute? Tun wir so, als wäre das nur so eine Nebensächlichkeit, als wäre das vielleicht nicht ganz so großartig? Tun wir so, als wäre das vielleicht gar nicht real? So real wie meine Aufgaben, die ich in der nächsten Woche vor mir habe? Oder erlaube ich sogar dem Feind, das herabzuwürdigen? Zu sagen, das hat keine große Relevanz, keine große Bedeutung. Oder erlauben wir dem Feind, uns anzuschuldigen und zu sagen, ja Moment mal, aber dein Leben und dein Verhalten, die stimmen ja gar nicht überein. Ja, machen wir das oder sehen wir die Schönheit und die Herrlichkeit von dieser befreienden Erneuerung, die Christus uns gebracht hat und danken Gott dafür. Ja, ich bete mit uns. Lass uns aufstehen. Ja, Vater im Himmel, danke schön für diesen Kontrast. Auf einer dunklen Folie im Hintergrund sehen wir das Leuchten deines Evangeliums, deiner guten und befreienden Nachricht in Christus. Danke, Jesus, dass du unser Erneuerer bist. Und für jeden, der das noch nicht klar hat, bitte ich, dass du, Heiliger Geist, das jetzt im Herzen klar machst, mit dieser Person zusammen, die sagt, ja, dann stimmt, dann bin ich ja auch mitgemeint. Dann schließe ich mich dir auch an. Hier ist mein Leben. Ja, und für uns, für die Menschen, die dich schon in ihrem Leben erfahren haben und sich schon mit dir auf den Weg gemacht haben, da bitte ich dich, dass du schenkst, dass wir das nicht irgendwie gering achten oder dass wir es uns rauben lassen, anschuldigen lassen vom Feind oder herabwürdigen lassen oder meinen, dass wir durch unser Verhalten vielleicht bei nur 65% sind, sondern dass wir uns bei dir bedanken, dass wir dich ehren. Deine, ja, unverdiente Freundlichkeit einfach hochschätzen und Danke sagen. Öffne dafür unsere Augen unseres Herzens. Danke, dass das Geschenk von dir umsonst ist. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.